Dieser Podcast wird präsentiert von der Event AG. Persönliche Beratung und individuelle Lösungen für deine Eventtechnik.
17 bin ich, ich glaube Oktober oder November 2007. Und habe das erste Mal in meinem Leben mein Herz Gott komplett ausgeschüttet. Im Sinne von, hey, alles, was ich mein Leben aufgebaut habe, ist jetzt wahrscheinlich zerscherbelt, zerschmettert, kaputt. Und ich habe ihm wie alles hergegeben. In dem Moment habe ich wie gemerkt, hey, es hat mich so verletzt, es ist so ein Vakuum in mir entstanden. Ich habe so viele falsche Mauern aufgebaut und es ist alles zusammengebrochen.
Glaubenssache. Was glaubst du? Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Sommerzeit, da läuft vieles ein bisschen anders. Es ist eine Zeit von der Erholung und wo alles ein bisschen langsamer läuft. Auch der Podcast Glaubenssache macht eine Sommerpause. Am 26. August sind wir dann wieder zurück mit einer neuen Folge. Aber das heisst jetzt nicht, dass auf dem Kanal nichts läuft. Es gibt auch dieses Jahr wieder ein Best of Glaubenssache. In dieser Sommerpause hörst du darum nochmal 3 Folgen, die mir in Erinnerung geblieben sind oder die sonst auch höhere Wellen geschlagen haben. Heute tauchen wir nochmal ein in die Geschichte von Andrea Di Meli.
In dieser Serie erzählen Menschen von ihren Glaubensreisen ganz nach dem Motto «Was glaubst du und wie hat sich der Glaube im Laufe des Lebens entwickelt?» Ich, der Karl Dittli, fokussiere mich darum in dieser Serie ganz auf eine Person und nehme euch heute jetzt mit auf die erste Glaubensreise.
Ja, wir sind da heute in der Bundesstadt Bern, an dem Ort, wo die Regierung hauset und viele andere wichtige Sachen, das Zentrum von der Schweiz und auch im Zentrum, da ist die Vineyard Bern, da sind wir gerade und da ist auch der Andrea Di Meglio, Pastor. Andi, schön bist du da.
Hey, schön da zu sein. Nicht nur sind wir in Bern, wir sind vielleicht 150, 200 Meter vom Bundeshaus entfernt, also wirklich vom Brennpunkt der Schweiz. Darum ist es ein spezieller Ort, hier dürfen zu arbeiten und hier und da das Gebet zu sprechen, wo hoffentlich mit Weisheit übergeht zu den Leuten, die tagtäglich wichtige Entscheidungen für unser Land und darüber hinaus treffen.
Das glaube ich, und da bist du ja legitimiert, nicht nur als jemand, der an Gott glaubt, als Christ, wie man das nennt, sondern auch als Pastor, der ja auch für Menschen betet, sozusagen auch ein Hirte ist oder eine Hirtenfunktion einnimmt. Du bist ja auch noch als Redner international unterwegs und sonst bist du auch noch bekannt in einer gewissen Nische oder vielleicht auch unter gläubigen Leuten als einer der Produzenten oder der Produzent von der Christ in You Filme. Also wirklich Filme, wo man spürt oder sieht, das Übernatürliche wird real, das Wirken Gottes wird real. Mhm. Und es ist auch nicht ein Gott, der schweigt, sondern jemand, der redet, der mit uns eine Beziehung hat. Und das kommt durch die Filme durch. Und eben das Thema Übernatürlich, das wird ja auch ein Teil einnehmen von dem Podcast. Das ist etwas, wo du ja auch schon früher Erfahrungen gemacht hast. Und da soll es auch Platz haben für so etwas. Es geht in erster Linie um deinen Glauben. Ja, und wenn wir jetzt auf dem Weg von deinem Leben ganz zurückgehen, dann hat es ja einen Moment gegeben, wo du mal auf die Erde gekommen bist. Wenn wir da ganz am Anfang gehen, was so ein bisschen in deiner Kindheit, wie du aufgewachsen bist, was hat dort der Glaube für eine Rolle gespielt in deinem Leben?
Ja, ganz am Anfang, das wäre irgendwann am Morgen früh, der 14. Februar 1990. Ich bin am Valentinstag in einer stürmischen Nacht laut meiner Mutter auf die Welt gekommen und habe relativ schnell in meiner Kindheit merken, dass geistliche Sachen sehr wichtig sind für meine Mami. Dass sie wirklich gesucht nach geistlichen Wahrheiten und das aufgrund von einem Nahtoderlebnis, das sie mit 18 hatte, wo sie wirklich das Licht in diesem Tunnel hat gesehen oder dann auch im Feld, wo sie unbedingt hat kennenlernen, zu dem hergehen. Sie hatte eine Hirnentzündung, die nicht entdeckt war und ist wegen dem 8 plus minus 9 Minuten klinisch eben eigentlich wie tot gewesen. Mhm.
So der Klassiker, wie man Klassiker. Immer aus dem Film kennt, oder? So ja, das Licht am Tunnel, das habe ich auch schon viel gehört und man hat es auch schon viel gesehen, oder?
Es gibt Tausende von Zeugnissen weltweit, wo eigentlich Leute so etwas Ähnliches erleben. Und das ist ein Phänomen für mich. Und sie hat wie zu dem Licht hergehen, wo sie das Licht reingehen wollte. Das Licht wurde gesagt, du hast keinen Zugang daher. Und sie ist wieder wie zurückgekommen. Sie ist im Notfall erwacht im Spital. Und das hat sie dazu bewegt, nach dem Licht zu suchen. Sie ist leider in eine sehr falsche Richtung gegangen mit Esoterik, Okkultismus. Und ich habe das dann als Kind mitbekommen. Mhm. geboren worden, als sie 21 war. Aber sie hat
das schon früher.
Genau, ja. Sie hat das nach vielen Jahren einfach auch. Ist dem nachgegangen mit Kartenlesen an Events, wo die Toten sind beschwört worden. Und aufgrund von dem sind ja, hier und da also wirklich übernatürliche Sachen im negativen Sinn bei uns daheim auch passiert. Und ich habe Sachen verwahrnehmen. Das hat mir enorm Angst gemacht. Aber hat mich sicher seit klein auf eine Position gebracht, wo ich immer etwas Übernatürliches habe geglaubt. Das ist für mich eigentlich klar gewesen, dass es eine Welt gibt, wo wir nicht mit unseren physischen Augen können sehen oder hängen können anlängen.
Wie hat sich denn das bei deiner Mutter geäussert mit diesen übernatürlichen Sachen? Oder besser noch gefragt, vielleicht zuerst noch in der Vergangenheit, ist sie auch vorher schon eine Person gewesen, die für das empfänglich war? Oder ist es wirklich einfach das Erlebnis gewesen, wo ihre wirklich wie so einen neuen Kanal aufgemacht hat?
Hey, ist eine gute Frage. Ich weiss nicht, wie offen oder empfänglich sie vor 18 war. Mit 18 hat sie die Hirnentzündung gehabt. Das weiss ich nicht, das müsste ich sie fragen. Was ich weiss, ist, sie hat jetzt nie wirklich etwas von Jesus gehört oder von Gott, weil sonst hat sie das Erlebnis sofort mit ihm in Verbindung gebracht. Und weil sie das nicht hat gehabt, das Wissen, ist sie halt gesucht und ist leider am falschen Ort wie gelandet.
Wie hat sich das dann geäussert, dass die Sachen, die da passiert sind? Ja.
Von ihr her, Das ist noch spannend, wo ich habe physische Gestalten gesehen. Bei uns sind sehr viele, weißt du, Bilder runtergefallen, irgendwie in der Nacht oder Objekte, die sich haben bewegt. Ihr hat das sehr Angst gemacht, weil ich habe Sachen wahrgenommen. Ich habe geschrien. Sie hat nicht in mein Zimmer kommen, wo sie eben wie hat Angst gehabt, etwas zu sehen. Weißt du, im Nachhinein, es ist, meine Mami hat nicht so viele Sachen gesehen und erlebt wie ich, aber hat nach diesen Sachen gesucht, hat aber gleichzeitig auch eine Furcht gehabt von all dem. Das ist ein grosser Paradox gewesen. Oder eine Zeit lang hat meine Mami auch in der Nacht gearbeitet. Sie war alleinziehende Mutter. In der Nacht gearbeitet, dass sie durch den Tag auf mich schauen konnte. Und einmal weiss ich noch, morgen um 2 oder 3 hat das Telefon geläutet. Ich war im Schlafen gewesen. Und ich dachte, meine Mami läutet da. Vielleicht ist irgendwie etwas begonnen. Und dann auch so ganz komische Stimmen zu mir geredet, die gesagt haben, wir wissen, wo du wohnst und wir werden dich nehmen und so weiter und so
mega
fort.
Strange, ja.
Sehr strange. Ich glaube, ich habe es schon in einem anderen Podcast hier erzählt, wo ich dann mal einen Traum hatte von einer Mutter, von einer Schulkollegin, dass sie Krebs bekommt und wird sterben. Ein paar Wochen später ist die Diagnose gekommen. Uns ist das erzählt worden in der Schule und sie ist dann auch gestorben, ein paar Monate später. Ich habe diesen Traum an einem Kollegen erzählt und meiner Mami und habe einfach wie dadurch hier und da so Erlebnis gemacht.
Das glaubst du, ist durch die Esoterik freigesetzt worden?
Ich nehme an, aufgrund von dem, was meine Mami dann hat gemacht mit Card Reading, Palm Reading, eben Karten lesen, Hang lesen, Totenbeschwörung, hat sich irgendetwas aufgetan in der geistlichen Welt, wo ich sehr viele Sachen habe gesehen, habe empfangen, habe gehört, die ich nicht unbedingt wollte. Aber irgendwo in dieser Reise habe ich dann auch gemerkt, hey, wenn sich das Böse immer wieder so manifestiert in meinem Leben, dann muss es auch das Gute geben. Und das hat dann auch wie angefangen, dass ich dort wie eine andere Stimme plötzlich wie anfangen zu hören. Ich war sehr verwirrt in dieser Zeit. Und auch, als wir zum Glauben sind, bei denen etwa 10 waren, hat das nicht aufgehört, weißt du, das Negative. Aber das Positive, die andere Welt ist mehr und mehr sichtbar geworden. Einmal weiss ich noch, das ist auch eine spannende Geschichte. Meine Mami hat, bevor wir zum Glauben sind, war sie mit einem zusammen gewesen, der ist ursprünglich von Türkei. Ist eigentlich Muslim gewesen. Und meine Mami hat dann zur gleichen Zeit mit mir zum Glauben gefunden. Durch eine Familie, die ein Dorf nebendran hat gewohnt, in Schönbühl. Ich bin mit dem einen Sohn in den Schulclub gegangen. Er hat mir von Jesus erzählt, unsere Eltern haben sich kennengelernt. Und ich weiss noch, meine Mami hat dann ein Gebet bekommen. Sie ist in ein paar Tagen frei geworden, eigentlich von all ihren Süchten. Sie war auch noch ein bisschen Drogen im Spiel gewesen. Und einmal, wir waren viel bei ihnen daheim, sie haben ein Dorf nebendran gewohnt. Und meine Mami hat dann Beziehung zu ihrem Freund abgebrochen aufgrund des Glaubens. Und immer, wenn wir bei ihnen waren, ich hätte gerne bei ihnen auch übernachten wollen, eben Kollegen im gleichen Alter und wäre doch cool gewesen. Und wir haben das nie gemacht, das macht auch Sinn. Wir wohnen so nah, von ihnen haben wir immer wie gewohnt gehabt. Und einmal haben wir dann dort geschlafen. Haben wir dort übernachtet. Wir sind am nächsten Tag zurückgegangen. Und bevor wir in die Wohnung reingegangen sind, habe ich meiner Mami gesagt, ich will nicht heimgehen, ich habe Angst. Und sie hat sofort angefangen. Sie ist wirklich sofort in Tränen ausgebrochen, hat angefangen. Und ich habe einfach so das Böse gespürt, wo wir dort zurückgekommen sind, unsere Wohnung. Und wir sind dann reingegangen und haben gesehen, dass es sehr gewaltsam eingebrochen wurde. Also Sachen sind kaputt gewesen. Wir haben aber so gestorben beim Balkon, wir haben jetzt ungestorben gewohnt, so runtergelassen und speziell so zugesichert, haben eine Lücke müssen offen lassen für die Katze, die wir hatten, dass sie gesund rein können. Und wir haben gewusst, dass ihr ehemaliger Freund sehr aggressiv ihr gegenüber war. Und ziemlich sicher hat er uns dort kommen wollen, weiss nicht was machen. Und das ist genau die Nacht, wo wir bei unseren Freunden das erste und einzige Mal, wie dort übernachtet haben, obschon wir wären so nahe eigentlich daheim gewesen. Und eben dort auch, ich habe etwas wahrgenommen.
Aber gleich eine Bewahrung erlebt, oder?
Bewahrung erlebt, erstens, das war ein Schutz von Gott gewesen. Aber einfach der Moment, der, man hat nichts gesehen, man hat nichts können sehen. Und ich sage, ich wollte nicht heimgehen, ich habe Angst, etwas ist passiert. Und meine Mami, die sofort einfach in Tränen ausbricht und sagt, ja, ich weiss. Und dann haben wir das alles gesehen. Das war ein riesen Schockmoment gewesen.
Ja, das glaube ich.
Aber durch so ein Erlebnis habe ich wie gemerkt, ich nehme Sachen wahr und ja. Und das ist echt und real.
Aber dann war schon so eine Zeit auch gewesen, wo man sagen kann, Glauben von Angst prägt. Und das Übernatürliche auch, dass es das gibt zwar, was ja viele wahrscheinlich noch würden in dem Alter als Kind wahrnehmen, aber vielleicht haben es dann Eltern, die sagen, ja, das ist doch Quatsch, das ist doch Märchen, das ist doch Zeug. Mhm. Und dass man es dann vielleicht denkt, ja, vielleicht bin ich einfach auch ein bisschen zu übersensibilisiert, aber du hast gewusst, dass es Übernatürliche gibt, das ist keine Diskussion. Aber schon eigentlich der Glaube prägt von Angst und Unsicherheit, oder?
Du sagst es richtig. Ich hatte so viel Angst in dieser Zeit. Wirklich, ich hatte so viel Angst. Im Nachhinein habe ich auch gemerkt, ich bin Gott gegenüber auch ein bisschen sauer gsi, im Sinne von, hey, warum hast du mich nicht bewahrt von all dem? Es hat mich wirklich geschädigt, immer in dieser Angst zu leben, nicht zu wissen, was passiert und was ist, wenn irgendwie wirklich eine böse geistliche Gestalt kann durchbrechen und mir physisch etwas kann antun. Eben, wie gesagt, meine Mami hat viel Nacht gearbeitet, ich war ein Einzelkind, keine Geschwister, ich war viel alleine, das hat definitiv nicht geholfen. Und ich habe wirklich so viele innerliche Kämpfe gehabt in dieser Zeit. Auch wenn ich zu Gott habe gefunden, hat es nicht aufgehört, die Begegnungen. Eben hier und da habe ich gemerkt, hey, ich finde auch wie Schutz. Aber es war sehr viel Angst rum gewesen. Und ich hatte nicht ein gutes Gottesbild gehabt. Ich immer wie das Gefühl gehabt, ich müsste so viele Sachen machen für Gott, die ich gar nicht will. Hat vielleicht auch damit zu tun gehabt, meine Mami hat so eine radikale Umkehr erlebt, dass sie wirklich, sie war so on fire gewesen, immer noch vom, weisst, ein Event zum anderen und hier und da und irgendwie alles lösen, alles salben und alles freisprechen. Und ich halt hier und da müssen mitgehen und habe nicht wollen. Gell, ich war Teenie gewesen, aber raus go shooten, mit meinen Kollegen wollen Sachen machen. Und dann habe ich halt gleich hier und da müssen mitgehen, das hat mir nicht so gepasst. Und ich habe immer innerlich wirklich so das Bild gehabt, hey, ich werde, wenn ich jetzt Gott nachfolgen will, ich muss alles das machen, was ich nicht will. Ich muss auf Afrika in die Mission gehen, ich muss jemanden heiraten, den ich gar nicht schön finde, den ich sogar hässlich finde im Namen von Gott. Ich muss alles mein Geld weggeben. Wirklich, das war so mein Bild gewesen. Wirklich sehr ein ungesundes Bild. Ich habe auch eine Liste gemacht, wo ich aufgeschrieben habe, Gott, ich werde nie für dich auf der Straße evangelisieren, ich werde nie für dich vor Leuten reden, ich werde vielleicht hier und da ein bisschen Geld geben, aber sicher nicht einen bestimmten Prozentsatz. Ich werde nie für dich einfach wirklich aufschreiben, nein, das werde ich alles nie machen. Ich habe so ein falsches Bild von Gott. Von diesem Vater. Ich hatte selber ja nie einen lieblichen Vater. Und im Nachhinein habe ich einfach wie gemerkt, könnte sein, dass ich das Bild hatte, aufgrund von dem Schutz, den ich mir so gewünscht habe in dieser Kindheit, den ich aber nicht in dem Mass erlebt habe, wie ich das gerne hätte.
Aber da gehört man ja raus, es hat einen Start gegeben mit Gott. Sie haben jetzt zusammen zum Glauben gefunden, deine Mutter und du, oder ist sie noch ein bisschen vorher gewesen? Können wir jetzt beides daraus hören, aufgrund von dem, was du gesagt hast, hey, ich will nie für Gott das machen. Wie hat der Weg, der Glaube zu Gott angefangen?
Durch den Schulkollegen, der im Fußballclub schon im Bube war. Er hat mir so ein bisschen von Gott erzählt, seine Mami, meine Mami. Und ich würde sagen, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, ich war etwa 10 gewesen, plus minus. Meine Mami war wahrscheinlich früher gewesen, ein paar Tage, im längsten Fall ein paar Wochen, aber es war wirklich eigentlich zur gleichen Zeit gewesen, wo wir uns entschieden haben, Jesus in unser Herz einzuladen. Die Familie, die uns zum Glauben hat gebracht, mit denen haben wir immer noch Kontakt. Die kennen wir immer noch. Die sind wie in Bern gegangen dazumals. Ja, was super ist, weil ich bin nie in einer anderen Gemeinde gewesen,
seither. Dort, wo du jetzt bist, oder?
Und jetzt genau bin ich auch hier, arbeite hier seit über 12 Jahren. Darum ist es ein riesen Privileg, mit Jesus unterwegs zu sein.
Wie war der Glaube sonst in dieser Anfangszeit gewesen? Ich nehme an, außer den Sachen, die du gesagt hast, ich weiß nicht, ob das vorher und nachher war, die Glaubenssätze, die du vorher aufgezählt hast, aber wie hat sich der Glaube in der Anfangszeit bei dir geäussert?
Eben sehr angstprägt, immer gewusst, Gott gibt es. Übernatürliche Sachen sind hier und da passiert. Das hat mich immer wieder so ein bisschen begleitet, vor allem einfach wie Sachen zu wissen, die ich nicht wissen kann. Meine Schulkollegen haben das sehr stark wahrgenommen und haben mich aber wie auch bewusst von dem distanzieren. Ich habe nicht bewusst eine lebendige Beziehung mit Gott gesucht. Ich habe dann auf Uni-Hockey spielen. wo ich etwa 13, 14 war und habe gemerkt, dass ich dort relativ gut bin. Und hatte dann einen Traum, dass ich zu Wileräsigen Unihockey spielen
möchte. Also der Rekordmeister oder von der Schweizer
Rekordmeister, da zumal der eine Club. Und bin dann irgendwie mit 15 in unserem Verein in die U21 gekommen, habe die ganze U18 übersprungen. Und dann, der italienische Unihockey-Verband hat mich dann kontaktiert, hey, ich soll doch auch für Italien spielen, denke ich wusste, dass ich Doppelbürger bin.
Schon ein Scout, der dich da irgendwie ausfindig gemacht hat.
Ja, keine Ahnung, wie das dann genau ist gelaufen. Auf jeden Fall hätte ich dann für die U19-WM können spielen aus 17-Jährigen und habe mitbekommen von unserem Verein, hey, Scouts von Wileräsigen, sie Spiel schauen von uns, die haben höchstwahrscheinlich ein Auge auf dich, einfach das zwei ist. Und habe dann auch irgendwie mitbekommen, an U19-WM werden sie auch schauen, unter anderem, weil sie gewusst, ich spiele dort, habe so hart trainiert, ich war in absoluter Topform gewesen. Und 3 Tage vor WM-Start war in der Schweiz gewesen. Und 3 Tage vorher bin ich im letzten Training gefoult worden, ein Riesenmistritt, alle Bänder gerissen, Sachen gebrochen, alles kaputt. Und das war so mein Traum, mein Ziel. Ich bin sofort zu einem Sportspezialist gebracht worden. Er hat gesagt, das kann das Karriereende bedeuten. Es war wirklich alles abeinander, was ich abeinander sein konnte. Und ich bin dann wie richtig zerbrochen heimgegangen. 17 bin ich gewesen, ich glaube Oktober oder November 2007 gewesen, und habe das erste Mal in meinem Leben mein Herz Gott komplett ausgeschüttet. Im Sinne von, hey, alles, was ich mein Leben habe aufgebaut, ist jetzt wahrscheinlich zerscherbelt, zerschmettert, kaputt. Und ich habe ihm wie alles hergegeben. Ich weiss noch, dass ich ein paar Monate vorher, bin ich auch 16, 17 gewesen, habe ich wie realisiert, ich bin so hart in meinem Herz. Ich habe jahrelang nicht gerannt, ob schon ich habe so viel Angst gehabt, Gründe zum Rennen, aber ich habe keine Emotionen können zulassen. Habe ich gemerkt, ich habe so viele Mauern um mein Herz aufgebaut gehabt, wo ich keinen lieblichen Vater hatte, habe ich immer stark sein, unbewusst, so weil du wie mich das nicht verletzt hat. Und in dem Moment habe ich wie gemerkt, hey, es hat mich so verletzt, es ist so ein Vakuum in mir entstanden, ich habe so viele falsche Mauern aufgebaut und es ist alles zusammengebrochen. Und habe ich gemerkt, wie einfach die Person Liebe, Jesus Christus sein, in mein Zimmer ist gekommen. Mich hat berührt, mich hat angefangen zu heilen. Und ich war wie ein kleines Baby im Boden und habe gerannt. Und dort hat eigentlich ein Prozess angefangen, der sich alles andere als schön hat angefühlt. Ich bin dann 3 Monate durch, ich nenne es immer so, Gottesmühle gegangen. Ich habe mich so schwer gefühlt, so fast so, ich schaffe es fast nicht. Ich habe Gott wirklich so viel Raum gelassen, so viel anverlesen, so viel aus der Bibel anverlesen, so viel auf Worship hören, so viel mit Gott anverreden, wirklich aktiv die Beziehung gesucht, das erste Mal in meinem Leben.
Also fast ein bisschen Wüstenzeit, kann man sagen. Bist du so ein bisschen allein? Oder?
Ja, allein. Jemand ist dann in mein Leben gekommen, so ein bisschen meine Big Sister nennen sie, tun ich sie nennen. Sarah heisst sie. Die hat mir sicher und da auch ein bisschen geholfen. Sie hat wirklich sehr eine intime Beziehung mit Jesus gehabt und immer noch. Und das Spannende war, auch bei diesen 3 Monaten, die haben mich so schwer gefühlt, so traurig gefühlt. Und die Leute um mich herum haben gesagt, hey Andi, deine Augen, die glänzen so, du strahlst so, du lachst irgendwie viel mehr. Was ist los? Ja, das so nicht zusammengebracht, was so nicht mit dem hat übereingestimmt, wo ich das Gefühl hatte, kann ich jetzt gleich durch.
Wie man sich fühlt, ja.
Ja, mega. Und ich habe so viel Heilung erleben. Weißt, ich bin dann auch, habe wirklich angefangen, mein Leben mit Gott aufzuschaffen, habe so spiegeln mit Seelsorger und allem Möglichen. Ich habe einen geistlichen Vater dann bekommen. Und dort
also so jemand, der wie dich begleitet. Und ja, ältere Personen.
Hey, ja, ich wusste, ich brauche Leute um mich und ich brauche Leute, die in mein Leben reden können. Ich brauche Leute, die, wie soll ich sagen, eine wichtige Stimme haben über mein Leben, auch ich selber. Wie gesagt, hey, look, das ist meine Entscheidung. Wenn du das anders siehst, hey, ich höre auf das, was du sagst, weil ich will dir das Recht geben. Weißt, ich habe schon die Leute ausgelesen, wo ich wirklich 100% davon überzeugt war, die haben gute Absichten mit mir und mit meinem Leben. Aber habe ich gemerkt, I'm a mess. Ich bin absolut zerstört und traumatisiert gewesen und Gott hat mit mir so viel Gnade gehabt, dass wir dort dann können, ja, aufräumen. Sage nicht, dass ich perfekt bin, komplett heilig, ja, definitiv hier und da vielleicht noch, weißt, Sächerli von meiner Vergangenheit, aber hey, ich kann über das reden, ich weiss, ich habe so viel Freiheit dürfen erleben. Dann hat Gott in dem Moment so richtig als Vater kennenlernen, ihn als Vater in mein Leben eingeladen und das ist wahnsinnig. Das war die wichtigste Zeit in meinem Leben.
Also ist da ohne wirklich Frage. Auch ein Fundament gelegt worden, wo du heute noch darauf aufbaust, oder?
17, 18, genau. Das war die wichtigste Zeit in meinem Leben gewesen.
Und in dieser Zeit, 2008, bist du auch mal zu Berlin auf einen Einsatz gegangen und dort bist du wieder in Kontakt gekommen mit dem Übernatürlichen. Hast gesehen, dass Menschen geheilt werden auf übernatürliche Weise. Beschreib doch mal ein bisschen, was du dort erlebt hast und was hat das mit deinem Glauben gemacht?
Ja, super. Ich weiss noch, wir hatten dann Ferien gebucht, ich und ein paar Kollegen, christliche Kollegen, auf Italien zu gehen, um unter anderem meine Familie zu besuchen, in dem Sommer 2008. Und bin irgendwann mal daheim gewesen, so ein bisschen mit Gott geredet, gebetet. Ich habe dann wieder Eindruck bekommen, ich habe es sogar noch aufgeschrieben, ich muss im Sommer auf Deutschland gehen, irgendwie an einen Einsatz, Berlin.
Also gerade andere Himmelsrichtung als Italien.
Ja, das ist einfach das, was ich aufgeschrieben habe. Ich dachte, okay, vielleicht geht es aneinander vorbei. Aber ich habe mir nicht gross Gedanken über Italien gemacht. Ich habe es aufgeschrieben. Am nächsten Gottesdienst hat der Mari, der Leiter, hat predigt und er erzählt, es gibt einen Einsatz auf Berlin. Und ich wusste, das ist genau in der Zeit, wo ich mit den Kollegen auf Italien wollte. Ich habe gesagt, hey, wir müssen das absagen, es geht nicht. Ich habe so ein klares Ziel, dorthin zu gehen und habe das Gefühl, Gott hat so gesprochen, ein paar Tage vorher. Die haben nicht so Freude gehabt, wären sehr gerne nach Italien gekommen und haben sich dann aber auch angemeldet, auf Berlin zu kommen. Und ich bin dort hergegangen, habe nicht genau gewusst, was mir erwartet. Ich war nie auf einem Einsatz gewesen, habe mich auch nicht wirklich darum da zu wissen, was man auf so einem Einsatz macht. Ich habe schon damit gerechnet, man tut den Leuten von Jesus erzählen, auf der Straße. Und dort haben sie dann auch darüber lernen, wie wir für Leute beten können, damit sie geheilt werden. Und ich habe die Bibel gelesen, ich habe natürlich die Heilungsgeschichten gesehen und auch geglaubt, aber nie irgendwo ein Teaching gehört, wie dass wir das im Hier und Jetzt ausleben können. Eben das Wahrnehmen, Prophetische, sage ich jetzt einmal, das habe ich gehabt, das habe ich erlebt. Ich habe auch nicht genau gewusst, wie das funktioniert. Dann habe ich einfach der zugelassen, wie gesagt, relativ frisch im Glauben. Und das hat mir geholfen, weil ich bei dem Sinn genug frisch oder genug dumm war, um das einfach so anzunehmen und das Glauben rauszugehen, zu machen. Und es hat funktioniert. Punkt, fertig, Schluss. Ich bin nicht so lange in einer Gemeinde immer wieder gewesen, wo ich hören konnte. Und die Leute werden nicht geheilt und die Leute sterben halt. Und wir wissen, warum das Leute nicht geheilt werden. Nein, es war so fokussiert gewesen auf das Reich von Gott im Hier und Jetzt. Und
das hat sicher auch Glauben ausgelöst in dir. Es ist alles ausgelöst. Möglich.
Ja, ja. Ich so, ey, die erzählen, warum sollten die mir Kabis erzählen, wenn wir jetzt alle da sind und sie sind da und wir gehen das raus. Und das hat mir mega geholfen, habe ich das Gefühl gehabt. Weißt du, wir sind in einen Skaterpark gegangen und habe eine angesprochen, weil sie hat so einen Verband gehabt um ihren Arm, um das Handgelenk. Und es war gebrochen gewesen. Tamara hat sie geheissen. Und dann kurz erklärt, wer ich bin, was wir da machen wollen. Und irgendwie der eine nebenan hat das mitbekommen und hat dann im ganzen Park gerufen, hey, kommt da her, der Typ betet jetzt für das Tammy und glaubt, dass sie geheilt werden kann. Dann sind Leute schauen.
Das war eigentlich wie bei Jesus.
Das erste Heilungsgebet, das ich für jemanden gesprochen habe, war irgendwie für eine fremde Person gewesen, mit 15, 20, was auch immer, Zuschauer. Und dann habe ich schon gedacht, ups, was ist, wenn es nicht funktioniert? Betet, sie hat den Verband abgenommen, durchgeschüttelt und die Schmerzen sind weg gewesen. Dann haben wir für andere Leute können beten. Und dann in Berlin haben wir wirklich so viele Sachen erlebt. Und dort habe ich wie angefangen zu merken, was es bedeutet, die Vollmacht, die Autorität von Gott kennenzulernen und in der zu laufen. Das war eigentlich so der nächste sehr wichtige Schritt gewesen in meinem Leben, der dazu hat hergeführt. Hier in der Schweiz habe ich dann auch Teams rausgenommen. Wir waren auf der Straße gewesen, haben Hunderte gesehen von Leuten, die sind geheilt wurden. Viele Leute, die ihr Leben haben Jesus gegeben. Gemeinden und Leiter hier in Bern haben das so ein bisschen mitbekommen. Und dann durfte ich Zeugnis geben, Jugendgruppen, was auch immer. Und aufgrund von dem haben sie dann gesagt, hey, komm doch auf wie dass man das machen kann. Und so bin ich dann irgendwie in den Dienst reingerutscht, ohne ja, das nicht wollen, ja, das nicht gesucht, irgendwie einfach ein Herz gehabt, ein Feuer rauszugehen, um den Leuten Jesus zu erzählen.
Dein Event mit der perfekten Technik der Profis von der Event AG. Wir bieten dir alles von der Planung über das Equipment bis zur Ausführung. Konzert, Firmenfeier oder Gottesdienst. Die Experten von der Event AG sorgen dafür, dass deine Veranstaltung reibungslos läuft. Wir machen dein Event unvergesslich. Mit topmoderner Technik und immer mit einem Lächeln. Wir kümmern uns ums Technische. Du kannst dich voll und ganz auf deine Gäste konzentrieren. Verlass dich auf die Event AG und lass dich von unserem Service begeistern. Für deine perfekte Veranstaltung. eventag.ch. Persönliche Beratung und individuelle Lösungen für deine Eventtechnik. Jetzt kannst du die Lieblingspodcast Glaubenssache live erleben. Komm am Mittwoch, am 1. Oktober nach Pfäffiken, Zürich, ins Medienhaus von ERF Medien Schweiz. Und erlebe Folge Glaubenssache, hautnah. Host ist der Karl Dietli. Bei ihm zu Gast ist der Andreas Poppi Poppart. Die Live-Podcast-Session machen wir im Rahmen vom Jubiläum von 20 Jahren Live-Channel Radio fürs Leben. Der Radiosender gehört zu ERF Medien Schweiz, genau wie der Podcast Glaubenssache auch. Und im Radioprogramm von Live-Channel hörst du auch regelmäßig die Folgen von diesem Podcast. Meld dich jetzt an, weil die Plätze, zum bei der Aufnahme dabei sein, die sind knapp. livechannel.ch/20 Glaubenssache. Was glaubst du? Live. Erleb deinen Lieblingspodcast am Mittwoch, am 1. Oktober als Zuschauerin oder als Zuschauer. Meld dich jetzt gerade an. livechannel.ch/20 Bisschen abscrollen und schon kommst du zum Anmeldebutton für die Podcast-Live-Session. livechannel.ch/20
Glaubst du, es hängt auch damit zusammen, dass du ja auch vielleicht die andere Seite vom Übernatürlichen schon früher erkannt hast oder dass du schon früher eine Sensibilität auf das entwickelt hast, auch halt von der anderen Seite, kann man sagen?
Oder? Ja, ich denke, der grosse Vorteil in dem allem ist, dass ich mich nie davon überzeugen musste, dass es übernatürliche Sachen gibt und dass die in diese Welt durchbrechen wollen. Das war für mich immer ein absoluter No-Brainer gewesen. Das war für mich logisch gewesen. Und das Neue Testament redet ja relativ viel über das erneuerte Denken. Das ist für mich so ein bisschen einer dieser roten Fäden, die wir sehen. Und, oder Jesus ist ja auch gekommen, die Jüte Buss, weil das Reich von Gott ist nachgekommen. Johannes der Täufer hat über das geredet. Und das Wort Buss ist ja das Wort Metanoia. Das bedeutet eigentlich so ein bisschen das Denken ändern. Und dort ist für mich eigentlich so ein bisschen Verbindung. Hey, Leute, die Jüte Buss, tut euer Denken ändern, weil eine andere Welt ist angebrochen. Mhm. Und wenn ihr Zugang zu dieser Welt habt oder wollt sehen, wie die reinbricht, müsst ihr ein anderes Denken haben. Mhm. Und dort habe ich vielleicht schon ein bisschen eine andere Grundlage aufgrund von dem, was ich als Kind erlebt habe, als Leute, die vielleicht eher nicht so aufwachsen. Aber das ist nicht in dem Sinne ein Vorteil. Die Bibel ist mehr als ein gutes genug Buch, um diesen Prozess zu gehen. Aber dort habe ich sicher irgendwo eine Sensibilität entwickelt, wenn ich wie merke, ich bete für jemanden und es ist der Heilige Geist da, also wie sagen, hey, und ich spüre, wie der Heilige Geist jetzt auf dich herabgekommen ist. Habe ich schon wieder wie gemerkt, dass wenn ich so Sachen ausspreche, wenn ich es wahrgenommen habe, dass Leute plötzlich in dieser Manifestation sind drin gewesen.
Du bist ja den Pfad dann weitergegangen, 3 Jahre später, 2011, bist du in die USA gegangen, Kalifornien, in einen Ort, der Redding heisst. Dort hast du dann nochmal Kontakt gehabt mit dem Übernatürlichen. Inwiefern? Was hast du dort erlebt?
Genau, ich habe gemerkt, dass ich nach meiner Ausbildung, eben bis sehr jung war, gleich irgendwo durch relativ frisch noch im Glauben, dass ich wie mein Fundament stärken will. Und das an einem Ort anders als in der Schweiz. Sprich, ich habe wie gewusst, hey, der nächste Schritt zum Wachstum in meinem Glauben oder bei mir als Person muss außerhalb von einem gewohnten Umfeld passieren. Weil manchmal tut, wie soll ich sagen, vertraute Umgebung dich davon abhalten, um in das hineinzukommen, was Gott eigentlich für dich hat vorgesehen. Das habe ich sehr stark zu empfinden gehabt. Das
ist ja auch ein Rausgehen aus der Komfortzone.
Ein bisschen, ist sicher oder? Ein Rausgehen aus der Komfortzone.
Eine kleine, schöne Schweiz, die man alle kennt oder zumindest auf sein Umfeld hat.
Ja,
und die grosse, weite Welt.
Grosse, weite Welt. Ich wollte besser Englisch lernen und habe dann von dieser Bethel Church gehört in Reading. Reading ist ein Riesenkaff für Amerikaner, für Schweizer Verhältnisse. Was ist es, glaube
ich? Ja, immer noch gross.
Etwa 100'000, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
So ein kleines Zürich und, oder ein kleines Bern.
Und eben ist sicher ein Ort, wo damals so ein bisschen am Aufkommen war. Heutzutage würde ich sagen, ist sehr verbreitet, kennt man Bethel Church. Und dann ist es, wie soll ich sagen, sicher noch sehr und noch neu gewesen. Es ist raw gewesen. Hat sich noch nicht so professionalisiert, wie das heute der Fall ist. Ich bin 2010 dort nachher gegangen und bin 2 Jahre dort gewesen. Und im 2011 ist eigentlich dann wie das Jahr gewesen, wo ich hier und da wirklich Sachen gesehen und habe erlebt, die absolut mind-blowing waren. Also Ende 2010 bin ich dann dort hergegangen, sicher mit dem Wunsch schon zu wachsen in diesen übernatürlichen Gaben, aber mehr mit dem Wunsch, ein Fundament zu haben mit dem Vater im Himmel und auch besser Englisch zu lernen und einfach mal in einer anderen Umgebung zu sein, als ich mir gewohnt bin. Und ich habe sehr viele wirklich interessante Sachen dort gesehen und erlebt. Ich denke, es gibt eine Nacht, ich glaube, es war der 14. Oktober 2010, und der auf ist eine Konferenz gsi dort, Open Heavens. Ich tue jetzt das beichten. Wir Studenten hätten nicht dürfen gehen. Wir haben mich gleich angebaut und gegangen.
Du hast gespürt, das ist, es zieht dich.
Ich hatte einfach Hunger. Einfach gedacht, hey, schau, ich bin von der Schweiz daher gekommen. Ich will dabei sein, ich will Jesus
anbeten. Es gibt vielleicht keine zweite Chance.
Genau, manchmal ist es einfacher, um Vergebung zu bitten, als um nach Berechtigung zu fragen.
Ja, genau. Das wäre eher das Nein gewesen wahrscheinlich.
Genau. Und bei dort bin ich hergegangen. 1500 Leute waren vielleicht an dieser Konferenz. Es war Freitagabend. John Arnott hat geredet.
Also ein bekannter Prediger John, von, ist der, glaube ich, von Kanada? Oder?
Ja,
von,
ja, genau. John Arnott ist eigentlich von der Gemeinde, wo der Toronto sagen, ausgebrochen ist.
Also eine von den grossen Erweckungen aus der Kirchengeschichte, aus der neueren sogar, oder? Das ja. wird ist das
1994.
Ah, es ist sogar ja. Ja, 90er Jahre gewesen.
Ich glaube, der 20. Januar 1994 ist es ausgebrochen. Millionen von Leuten sind durch die Manifestationen berührt und verändert worden.
Das ist dort wirklich die Präsenz Gottes, die ist spürbar gewesen und es sind ja. wirklich Zeichen und Wunder passieren. Also ja. das Übernatürliche ist dort so natürlich gewesen wie andere Orte, dass es nicht ist wahrscheinlich.
Ja, ich bin nie der gewesen, leider. Aber ich kenne
also man könnte es sich vorstellen.
Ja, oder? Ich kenne viele Leute, die sind der gewesen. Vor Vineyard Bands ja von dem betroffen gewesen. Dazu auch Leute von ganz Europa. Ich höre einfach Geschichten. Es hat ja Tagesshow, sie erscheinen und X-Zeitungsberichte und so. Genau, auf jeden Fall war der John Arnott der gewesen. Und ich erzähle es einfach, was er gesagt hat und was dort ist passiert. Er hat dann, wie gesagt, wir beten jetzt für Zähne, die kaputt sind, dass sie eine gute Gefühle irgendwie bekommen. Ich habe schon gehört oder gelesen von dem.
Früher hat man ja goldige Gefühle gehabt.
Ja, genau. Und es haben sich Leute gemeldet, die mit Problemen hatten mit den Zähnen. Und dann hat man gebeten für das. Und ich weiss noch, es ist nichts passiert im Moment. Und ich habe gedacht, hey, das ist krass. Dass er einfach das Risiko jetzt ist eingegangen. Es ist nichts passiert. Und er hat mir gesagt, okay, es kommt dann noch. Mhm. Dann hat er weiter predigt, wie nichts war. Ich so, was? Es kommt dann noch? Also, kommt es heute noch? Kommt es morgen? Oder komme ich nicht raus? Hey, ich weiss nicht mehr, ob es 10 Minuten später war oder eine Viertelstunde später, hat jemand angefangen zu schreien. Wirklich. Dann hat die Person geschrien, fertig war, vom anderen Ecke fällt jemand angefangen zu schreien. Und überall im Raum haben die Leute angefangen zu schreien. Hat er gesagt, es ist hier. Die Leute sind vorgesäckelt, dass der Kamera mal irgendwie da ins Mut reinfilmen kann. Dann hat man gesehen, wie die ganzen Zähne plötzlich so vergoldet waren. Wahnsinn, Abend war, ist die Konferenz fertig gewesen. Und die meisten Leute sind gegangen. Es waren vielleicht noch so 150 Leute übrig gewesen. Ich war einer von denen. Sie haben noch Worship abgespielt über Speakers. Einfach auch irgendwie Zähne laufen oder so. Und das Lied ist gelaufen von Kim Walker, «Show Me Your Glory». Und ich bin ganz hinten gesessen und habe plötzlich gesehen, dass von ganz hinten vorne rechts oben beim Ecken hat so angefangen zu glitzern. Alle haben das so ein bisschen mitbekommen in diesem Raum, 150 genommen. Wir sind vorgegangen, haben uns dort versammelt und wir konnten einordnen, was das ist. So wie eben, es hat glitzert, es ist rumgeflogen. Und dann, wo der Refrain, ich weiss es nicht mehr, das zweite oder dritte Mal ist gekommen, «Show me your glory», ist wirklich wie im Sichtbaren. Das ist jetzt nicht irgendwie als innerlich gesehen oder wie eine Vision. Es gibt auch ein Video von dem, wie eine Wolke.
Also das sieht man sogar über das Video, wenn man es auf YouTube schaut oder keine Ahnung
was. Ja, irgendwo ist es wie eine Wolke und aus dieser Wolke wie eine Explosion, wo enorm viel Goldstaub aus dem Nichts rauskam. Und wir waren voll von dem. Meine Kleider, wirklich, es hat glänzt überall.
Das hast du beim Waschen auch nicht mehr rausgebracht, oder?
Ich musste es gar nicht rausbringen, es ist nachher verschwunden aus dem Nichts. Okay. Es ist so weggegangen aus dem Nichts, wie es aus dem Nichts kam. Und die Manifestation ist dann genau in diesen 9, 10 Monaten plus minus, die ich das zweite Jahr gemacht habe, dazu mal regelmässig gekommen. Vielleicht so manchmal alle 2 Wochen, manchmal alle 3 Wochen. Ich habe es vielleicht 8, 9 Mal gesehen in dieser Zeit. Aber dann an diesem Abend, es war ein Freitagabend, war es so stark. Ich fühlte 2, 3 Nächte nicht schlafen. Ich war der, bin rumgekumpelt, bin komplett aus dem Häuschen. Ich bin eher eine introvertierte Person. Ich habe gerne, wie andere Leute schreien und rumgekumpelt. Ich selber gehöre definitiv nicht zu denen. Mhm. In dem Moment konnte ich mich nicht kontrollieren. Es ist wie nicht gegangen. Und habe dann auch wie gemerkt, wie ich reagiert habe aufgrund der Herrlichkeit, die vor mir war. Und bin mir bewusst worden, in dem Moment, was für ein Privileg das es ist, Gott anzubeten in Schmerz, in schlechten Situationen oder Gott aufgrund einer Entscheidung jetzt anzubeten. Wo im Himmel, wenn wir mal die Herrlichkeit sehen, ist Anbetung nicht mehr Entscheidung, sondern eine natürliche Reaktion aufgrund der Herrlichkeit vor uns. Und da ist mir dann so reingegangen, so wow, hey, ich bin noch nicht einmal im Himmel, er hat einen kleinen Teil von seiner Herrlichkeit jetzt durchbrechen lassen. Und das war meine natürliche Reaktion, rauszuschreien, ihn anzubeten. Was auch noch passiert ist, dann, das habe ich vergessen, plötzlich ist überall das Licht ausgegangen. Und ich dachte, das haben sie vielleicht extra gemacht. Keine Ahnung, zum Schauen, leuchtet das Zeug. Oder ich einfach gedacht, okay, das ist bewusst gemacht worden. Nach ein paar Minuten später, ich weiß nicht mehr, 5 Minuten, 10 Minuten, vielleicht auch 4, ich weiß es nicht mehr, ist das Licht wieder gegangen. Und dann, irgendwann, als wir wieder mal Schuh hatten, 3-4 Tage später, ist der Eric Johnson zu uns gekommen. Das ist der Sohn von Bill Johnson, vom Leiter.
Leiter von der Bethel Church in Reading.
Genau, Eric Johnson war dann noch der. Und hat von diesem Abend erzählt natürlich, das war natürlich das Thema gewesen. Und hat wie gesagt, sie sind dazu mal seit, was ist es gewesen, 21, 22 Jahre der gewesen. Die in regelmäßigen Abstand das Backup-System von einem Elektroding testen. Hat immer problemlos funktioniert. In diesen 20 plus Jahren haben sie es aber nie gebraucht. An diesem Abend ist es das erste Mal ausgefallen und das Backup-System hat nicht reagiert. Und sie haben gesagt, wir haben absolut keine Erklärung, warum das ist passiert. Ja.
Es gibt ja immer wieder so Sachen, die dann genau in diesem Moment passiert, wo es gebraucht hätte. Kann man ja auch sagen, es war Zufall gewesen, aber es hat doch wahrscheinlich mehr dahinter, als man dann manchmal denkt.
Was auch noch cool ist, vielleicht, das ist dann eben gekommen, regelmässig, wenn es kam, meistens am Sonntagabend Gottesdienst gewesen. Und einmal hat eine Kollegin, also ein bisschen kennt, die Mami ist gekommen von ihr, ist uns besuchen. Sie hat Krebs gehabt im Endstadium, sehr schwach, man hat es gesehen natürlich. Sie war sehr bleich, sehr dünn und wir haben für sie gebeten gehabt. Ist auch wieder so ein bisschen der Golddust, Goldstaub im Raum gewesen. Wunderbarer Worship und sie ist dann aber komplett geheilt worden.
Mhm. Das hat sich auch bestätigt, weil ja, ich könnte mir auch wieder sagen,
sie ist zurück zum Arzt gegangen.
Zum Arzt checken
und so. Völlig verwirrt gewesen, was ist da passiert? Sie hat erzählt, hey, was sie erlebt hat und der Arzt hat gesagt, we gotta throw a Jesus party then. Dann müssen wir jetzt eine Jesus party machen, in dem Fall. Das war seine Antwort gewesen.
Gehen wir doch weiter, 2012 hast du noch eine Freundschaft geschlossen mit jemandem, der in einer gewissen Öffentlichkeit bekannt ist, also einem Prophet. Mhm. Und die Freundschaft ist dir auch wichtig geworden. Was hast du können für deinen Glauben mitnehmen, von dieser Freundschaft jetzt zu einer Person, die dich inspiriert hat?
Ich habe von dieser Person hier und da gehört. Etwas, was ich immer gemacht oder immer noch mache hier und da, wenn ich wie Leute treffe von christlicher Welt oder Leute, die sich irgendwie im Heiligsdienst bewegen oder im prophetischen Dienst. Ich liebe halt die Frage, hey, erzähl mir ein paar von den faszinierendsten Sachen, die du erlebt hast mit Gott. Und ich mache das bewusst aus dem Grund, weil ich weiss, hey, Gott in dem Sinn, wenn er das durch andere machen will, will er das genauso durch mich machen. Es geht nicht um das Vergleichen, sondern darum, mich zu inspirieren, was mit dem Heiligen Geist möglich ist.
So wie ein Jünger, der von einem Mentor oder von einem Meister lernen will.
Hey, es ist der gleiche Gott, ich will in dem Sinn wachsen. Und der Name Paul Kane ist eine sehr kontroverse Person. Ich bin mir dem mehr als bewusst. Er ist einfach hier und da vorgekommen, wo Leute enorm krasse Sachen mit dem erlebt haben. Und ich war einer von seinen, keine Ahnung, x-tausend Freunden. Ich habe ihn dann mal gegadet auf Facebook. Ich habe nie irgendwie haben getroffen oder so. Und dann im 2012 hatte ich wie aus dem Nichts raus das Gefühl gehabt, da wird etwas entstehen. Ich habe stundenlang Geschichten versucht zu lesen im Internet, wie ein Gott hat gebraucht. Und einmal weiss ich noch, ich bin irgendwie morgen um 1, 4 ab 1 noch wach gewesen, habe Geschichten gehört. Einer von meinen Mitbewohnern in Amerika ist schon am Schlafen gewesen, auf das WC gegangen. Er hat mich gefragt, was machst du da? Ich habe gesagt, ich tue mich auf mein Treffen mit dem Paul Kane vorbereiten. Er hat mich angeschaut und gesagt, du bist schon immer komisch gewesen, ich gehe bisschen und wieder schlafen. Und ich habe dann mit dieser Zeit, ich weiss nicht genau, was es war, aber irgendwo in der Liste eine Riesenverletzung gehabt. Es hat so weh, dass ich wochenlang nicht mehr richtig laufen konnte. Es war schon so ein Ding, Wunder und Zeichen siehst, selber bist du irgendwie im Humpeln.
Bist sehr offen. Das war auch noch eine Folge von dem Unfall, den du vorher mal erzählt hast, vielleicht Unihockey?
Nein, das war dann ein Bänderriss und das Zeug war schon gebrochen. Nein, bei wieder, das habe ich gar nicht erzählt. Nach diesem Unfall dazu mal, nach 3,5 Wochen ohne Swunger, für sich selber wieder auf dem Platz, Unihockey-Platz, und bin dann noch zu Wilhelmersen gekommen. Aber dann eigentlich dort wie gemerkt, nach einem Jahr bei Wilhelmersen zu spielen. Meine Leidenschaft ist nicht mehr im Unihockey. Ja. Und habe mit dem Studium, mit dem Unihockey, im Reis so viel Training und Matchen gehabt. Und bin auch mehr und mehr involviert gewesen, Gemeindesachen mit den Teams, die ich geleitet habe. Ja. Habe ich dann die Priorität klar gesetzt auf die Sachen, die jetzt halt in der Gemeinde stattfinden, und habe mich von dem her vom Unihockey entfernt. Die
Leidenschaft hat sich verschoben und Heilung hast du sogar auch schon erlebt. Und jetzt ist wieder so ein Punkt.
Genau. Gewesen, ich weiss noch, ich bin dann wie aufgewacht und habe Leistungen wie einen Buckel gespürt, wo es hat mega, mega weh getan. Ich wollte nicht zum Doktor, aus dem Hauptgrund, ich hatte kein Geld, es war wirklich immer mega knapp gewesen. Und darum haben wir das dann gespart. Und einmal bin ich ins Fitness gegangen. Aber ja, mein Hintergrund war immer Sport gewesen. Ich habe es geliebt, bin auch viel geschult in Reading. Und Velofahren ist noch knapp gegangen vom Schmerzlevel her. Und ich weiss noch, ich bin auf dem Velo gehockt, Ah, ja, so eine Frust gesagt, Gott, das kann doch nicht sein. Leute um mich herum werden geheilt. Wenn ich für Leute bete, sie werden geheilt. Und ich schleife für das jetzt seit ein paar Wochen den Sommer. Ich weiss nicht genau, was es ist. Und zum Teil, es hat so weh da. Nein, ich war einfach wie, es war nicht eine hörbare Stimme gewesen, innerlicher Gedankensprozess, der nicht ich initiiert ist. Dann war, mach dir keine Sorgen, mein Sohn. Es kommt gut. Ich dachte, das ist die Verheißung, die ich brauche. Das ist die Verheißung, die ich will. Ich bin heimgelatscht, heimkomplett, 15 Minuten später daheim gewesen, ein paar Facebook aufgetan und gesehen, dass ich aus dem Nichts raus Nachricht von Paul Kane bekomme. Genau in der Zeit, wo ich mit Gott ein Gespräch hatte. Und er hat gesagt, hey, mein Sohn, jetzt geht für deine Heilung betet und dass Gott die richtige Türen für dich wird auftun. Es war Ende des Jahres, ich hatte verschiedene Möglichkeiten, was ich machen konnte. Hier ein Angebot.
Und er hat dich ja nicht gekannt, oder?
Nein, absolut keine Konversation hat jemals zwischen uns stattgefunden. Ich dachte, okay, super. Dann habe ich geschrieben, hey, mega krass, ich habe ein Gespräch mit Gott über meine Heilung und so weiter und so fort. Und dann hat er genau geschrieben, ja, ich weiss, darum hat mir Gott das gesagt, dass ich das dir sagen kann, damit du mehr Glauben wirst. Lange Geschichte, kurz, ich habe ihn dann ich hatte natürlich den Kontakt mit ihm und dachte, hey, jetzt, das ist der Moment, jetzt muss ich ihn treffen. Ich wusste, wo er wohnt. Und bin dann mit einem Schweizer Ehepaar auf Los Angeles runtergefahren für eine Konferenz und habe ein paar Tage geschrieben, hey, wo wohnst du, kann man dich irgendwie besuchen, wäre das möglich? Und als wir auf dem Weg sind runtergegangen, ich hatte kein iPhone oder so gehabt. Und ich überall Internet hatte, bei jedem Starbucks oder was immer, dann mit dem Wi-Fi connecten. Hey, und dann kurz vor Santa Maria, wo wir durchgefahren wären, hat er geschrieben, ich wohne in Santa Maria, es wären wir der Erde jetzt gesehen. Ich so, bis jetzt gut dort. Und dann konnte ich ihn so das erste Mal treffen. Mega spannend und inspirierend gewesen. Er hat dann zwei Tage später ist er auf, glaube North Carolina sowieso geflogen, weil dort eine Herzoperation hatte, war ein paar Wochen dort gewesen. Weisst du, dort vom Timing her, perfekt. Mhm. Wir waren auf dem Weg runter sowieso gewesen. Er hat dort gewohnt, wo wir sind durchgefahren. Und dort hat sich dann die Freundschaft entwickelt, aber dann habe ich gemerkt, hey, das ist ein einsamer Mann, sehr einsam. Aber eben sehr prophetisch. Ich kann dir Geschichten erzählen, wirklich, das ist wahnsinnig. Einmal bin ich wieder in der Schweiz gewesen, bin baden, am Ossen, bin heimgekommen. Und hatte nur einen Sonnenbrand, einfach eine Stirn gehabt. Und dann habe ich mit ihm telefoniert. Er so, ah, bist du heute im Sego baden, wo du so einen blöden Sonnenbrand im Forehead, Stirn. Mhm. Ich so, warum weißt du das? Macht so viel Sinn, dass Gott dir so unwichtige Sachen sagt. Und ich so Sachen, wo ich wirklich das Gefühl habe, hey, das steht im gleichen Raum und du bist komplett auf der anderen Seite vom Planeten, wo eben kommt wie alles mit. Wirklich, wirklich eine Geschichte. Und das ist auch das, was viele Leute immer haben gesagt, die mit ihm unterwegs waren. Oder auch Geschichten, die man wie gehört hat. Mit ihm irgendwie unterwegs bist und du hast nie gewusst, weiss er es, dass du es hast gesagt, oder kommt es bei ihm einfach aus blöden Spruch raus, er weiss nicht, dass es irgendwie einen Zusammenhang hat. Das ist uns allen bis heute ein Rätsel.
Und das hat dich inspiriert?
Enorm inspiriert. Ja, dann, wie Gott gefragt, hey, warum erzählst du ihm so unwichtige Sachen über mein Leben? Dass ich jetzt einen Sonnenbrand habe oder mit einer Erkältung aufwache und meinen Flug nach Amerika rausgesucht. Ich habe das Gefühl, der Heilige Geist hat gesagt, hey, schau, Freunde teilen einfach Sachen.
Also wirklich viele Sachen, die deinen Glauben geprägt haben. Mhm. Und haben wir jetzt schon viel gehört von dir. Ich möchte das noch ein bisschen zusammenbündeln mit ein, zwei Schlussfragen, die wieder aufs Hier und Jetzt kommen. Was ist denn so ein bisschen das Wichtigste heute beim Thema Glauben? Was möchtest du auslösen?
Ich hoffe, dass ich in diesem Podcast wie auch zwei Sachen durchstechen können. Und das Erste ist, ich will auf eine Art und Weise leben, dass nichts unmöglich ist. Jesus selber hat gesagt, ich habe den Glauben, da ist nichts unmöglich. Und die Geschichten sollen wirklich möglichst nichts auf mich herweisen, wie cool der Rand ist oder was auch immer, sondern wirklich, wie gross unser Gott ist. Und ich hoffe, dass ich Leute auch mit diesen Zeugnissen ermutigen kann, dass sie auch wie Inspiration haben können, empfangen mit dem Wissen, hey, es ist der gleiche Gott, wo mit ihnen unterwegs ist, wo mit mir unterwegs ist und dass sie auch wie die Unverschämtheit haben, die Frechheit, göttliche Frechheit haben, wie auch das gleiche Glauben, dass mit ihm nichts unmöglich ist. Ich habe es gesagt vorhin, eben das Privileg, Leute zu treffen, die ich weiss, die haben Sachen mit Gott erlebt. Ich will die Geschichten hören. Ich will die Zeugnisse aufsaugen. Ich will wissen, wie gross mein Gott ist. Ich will daran glauben, dass er die gleichen Sachen durch das Leben von anderen Leuten machen kann. Und das ist mir wichtig. Und etwas, was in meinem Leben immer wieder kommt es auf, ist einfach so das Verständnis von seiner Gnade, mir immer wieder neu in die hineinzugehen. Im Sinne von, egal was du machst, egal was du nicht machst, wir können den Status aus Töchter und Söhnen von ihm nicht verändern. Und die Gnade auch immer wieder, weißt, wie können anzunehmen. Unbewusst, das passiert so schnell auch in meinem Leben. Weißt du, machen wir Sachen, gute Sachen, gerechte Sachen und haben auf aufgrund von dem hier und da das Gefühl, jetzt gerechter zu sein oder uns besser dürfen zu fühlen. Und dass das so ein misleading Gedanke ist, wo wir wirklich nur, was ist es, Römer 5, 19, wo eben sagt, aufgrund vom Ungehorsam vom einen Menschen sind viele Sünder gewesen und aufgrund vom Gehorsam vom einen Menschen sind viele zu gerechten worden. Wir hören viel über den Gehorsam von Jesus, über sein Leben, dass wir aufgrund von dem gerecht und heilig vor Gott sind. Und der andere Aspekt ist für mich aber auch sehr spannend, diese Verbindung zu bringen, dass wir nicht Sünder waren aufgrund von unserem Verhalten, sondern aufgrund vom Ungehorsam von Adam und Eva, dass sie eigentlich durch Ungehorsam uns in die Stellung von Sünder versetzt haben. Und warum tue ich das so betonen? Weil es vielleicht hilft, zu akzeptieren, dass wenn wir nicht durch unser eigenes Handeln Sünder waren, wir auch nicht durch unser eigenes Handeln gerecht werden können. Wir sind in das hineingeboren worden, in die sündhafte Stellung. Der Römerbrief redet sehr viel über Sünde, aber nur zweimal über das Handeln von einer Sünde, über das Verb und 46 Mal über das Nomen, über die Identität, über die Stellung. Und wir Christen sind so fokussiert auf das sündhafte Handeln, während die Bibel so fokussiert ist auf die Identität von gerechten Söhnen oder eben Identität von Sünden, wo nicht, wir können nichts dazu beitragen, um den Status zu ändern. Darum, das Beste, was wir machen können in unserem christlichen Leben, ist es, das zu umarmen, was Jesus für uns hat gemacht. Weil unsere Identität kommt nie aus dem heraus, was wir tagtäglich machen, sondern immer aus dem, was er ein für alle Mal am Kreuz hat gemacht. Und wir merken, wie Gott mir wieder seit ein paar Wochen einfach in die Botschaft hat reingenommen. Andi, empfahre die Gnade. Du kannst nichts machen, um gerechter zu sein, um heiliger zu sein. Das Einzige, was du kannst machen, ist zurücklehnen und einfach das Leben zu feiern, das der Sohn hat gelebt. Und das Opfer anzunehmen, das Gott hat hergebracht. Und denken, das sich immer wieder vor Augen zu halten, ist so wertvoll, vor allem vielleicht in unserem schweizerischen Kontext, wo doch auch sehr viel Leistung, weißt du, wie verlangt wird. Einfach wie die Leute mutig haben, egal was du hast gemacht, egal welche Entscheidung das du hast getroffen. Es gibt keine Sekunde, wo du dich musst schämen, ein Kind von Gott zu sein, wo der Vater im Himmel sich nie hat geschämt, dein Vater zu sein.
Also ja, zurücklehnen und staunen, kann man sagen, weil das beschreibt vielleicht die Kombination von Gnade als Basis und das Übernatürliche, wo du auch schon viel in deinem Leben hast, ganz gut und treffend. Also danke vielmals, Andi Di Melio.
Ja, merci dir. Stundenlang können weiterreden.
Das glaube ich. Es war spannend mit dir und alles Gute dir weiterhin bei deinen Tätigkeiten und auf deinem weiteren Glaubensweg, dass das Zurücklehnen und Staunen dürfen weiterhin ein Teil sein von deinem Leben und Glauben. Ja.
Merci. Gott, das sage dir auch, Karl.
Danke vielmals. Ja, und unsere Serie von den Glaubensgesprächen, die geht weiter. Mein nächster Gast ist Karin Reinmüller. Sie nimmt uns beim nächsten Mal mit auf ihre persönliche Glaubensreise und wie Gott auch manchmal ein Enttäuschung ist und das nicht unbedingt nur negativ gemeint. Am Mikro war Karl Dittli. Bis zum nächsten Mal.
Hörst du den Podcast gern, vielleicht auch regelmässig? Und findest vielleicht sogar, dass er auch für andere Leute in deinem Umfeld hilfreich und interessant ist? Dann freut mich uns sehr über deine Unterstützung. ERF Media Schweiz, wo der Podcast produziert, lebt nämlich von Spenden. Jeder Franken hilft uns, dass wir den und andere Podcasts auch in Zukunft produzieren können. Spenden geht am besten über den Link in den Shownotes. Danke vielmals.
Glaubenssache. Was glaubst du? Ein Podcast von ERF Media Schweiz.